mal was.
30 Jahre. So eine Frau, ist das ein Geschenk? Aber bevor ich predigen möchte, hallo auch von mir, würde ich gerne mit euch beten. Ich hatte so während der Anbetungszeit den Eindruck, dass Gott Kraft zuteilen möchte und habe das dann auch gleich meiner Frau weitergegeben. Und es war sehr offensichtlich, dass das passiert ist. Hier dürfte ich ja die Hände auflegen. Bei euch würde ich das gerne virtuell tun. Das heißt, wenn du gerade Kraft, Freude, Frieden von Gott brauchst, dann schließ doch einfach mal deine Augen und heb eine Hand zu ihm, weil er ist der Zuteiler. Ich spreche das dir jetzt zu. In Jesu Namen, ich bete, dass deine Kraft, Heiliger Geist, jetzt seinen Weg macht, selbst hier durch die WLAN- oder LAN-Verbindung hinein in die Herzen von deinen Söhnen und Töchtern. Vielleicht sogar von Leuten, die dich noch gar nicht so richtig kennen. Ich danke dir, weil du willst begegnen. Komm jetzt, Heiliger Geist. Komm in Jesu Namen, in jede einzelne Persönlichkeit, die sich ausstreckt nach mehr von dir. Mehr, Herr. Mehr von dir. Dein Geist kommt in unsere Schwachheit zur Vollendung. Komm, Herr. Komm mit Freude. Ja, 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 mehr davon. Frieden, Herr. Kraft. Kraft, wo Kraftlosigkeit ist. Freude, wo Traurigkeit ist. Und Friede, wo Unfriede ist. Komm. Flute mit diesen übernatürlichen Geschenken jetzt gerade unsere Herzen. Oh ja, das ist dein Sonntag. Es ist deine Kraft. Ehre sei dir, Jesus. Danke. Amen. Wenn du was gespürt erlebt hast, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, da zu hören, was der Herr so tut. Ist immer spannend, was der Herr tut. Wir haben Juni und ich habe das ja kürzlich im Pop mal erwähnt. Juni ist für mich ein besonderer Monat, weil im Juni sind so viele gute Dinge passiert, wahrscheinlich wie in keinem anderen Monat sonst so in meinem Leben. Es war der 4. Juni, wo mein erstgeborenes Kind auf die Welt kam. Läuft hier gerade hinter den Lichtern rum und sorgt dafür, dass wir hier alle im rechten Licht stehen, die Grace. 4. Juni. Nur 3 Tage später ist meine Mama geboren. Die zweite wichtige Frau in meinem Leben. Ein paar Jahre vorher. Ja. Genau, nicht dasselbe Jahr. Jahre habe ich ja nicht gesagt. Und am 30. Juni ist meine Frau geboren. Die lag irgendwo dazwischen. Zwischen Mama und Tochter. Die 3 wichtigsten Frauen meines Lebens sind alle im Juni geboren. Versteht ihr, warum der Juni für mich wichtig ist? Aber es ist noch wegen was wichtig. Am 27.06., also heute vor 32 Jahren und einem Tag, fand der erste Hauskreis statt. Wir hatten noch keinen Namen, ich glaube, wir hatten nicht mal Freie Christengemeinde Hamburg. Der erste Hauskreis, das, woraus schließlich diese Kirche hier entstand. Auch im Juni, Ende Juni. Einige waren dabei, ich glaube Melanie war dabei, die Ulrike vielleicht schon, ich bin nicht ganz sicher. Maria auf jeden Fall, die ist aber jetzt nicht hier. Und meine Mama, meine Frau, einige waren damals bei diesen 7 Leuten dabei, mit denen wir anfingen. Ja. Und am 28. Juni, genau heute, vor 30 Jahren, habe ich mein Mädchen geheiratet. Ein guter Monat, der Juni, oder? Ah, ich mag den Juni. Aber wisst ihr, heute vor 106 Jahren war kein guter Tag. Ich weiß, das gehört nicht unbedingt in die Kirche, aber ich glaube an das Prinzip der Dankbarkeit. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal Dinge klar machen, um den Kontext zu verstehen, in dem wir leben dürfen. Am 28.06.2014 erschoss in Sarajevo jemand. Und dieser jemand, der erschossen wurde, ich glaube Ludwig hieß er, war einer der wichtigsten Leiter Österreichs. Und das Ergebnis davon waren 2 Weltkriege. Viele Historiker sagen, es war eigentlich nur ein großer Krieg, der wurde unterbrochen durch Versailler Vertrag und Waffenstillstand und so weiter und ging letztendlich dann in die zweite Runde im Zweiten Weltkrieg. Ich schließe mich dieser Meinung an. Ich glaube, dass das so ist. Die verwundete Seele Europas war nicht heil nach dem Ersten Weltkrieg und wurde auch nicht heil. Auch die Weimarer Republik hat es nicht geschafft. So hatten wir hier in Deutschland von 1914 bis 1945, und ich möchte sagen bis 1955, einen Ausnahmezustand nach dem anderen. Es waren ja nicht nur die Kriege. Es war der Erste Weltkrieg, es war die spanische Grippe, die ein Drittel Europas ausradierte. Nach dem Ersten Weltkrieg, direkt
fast den Monat danach brach die aus. Also Deutschland war wund, Europa war wund. Leute starben wie die Fliegen. Dann kam die Wirtschaftschaos, Entwertung, alles, was Leute gespart haben, ihr ganzes Leben war auf einmal nichts mehr wert. Währungsreform hieß das dann so schön. Die Besatzungszeit, ihr wisst das alles, die Mauer in Deutschland. Der Zweite Weltkrieg, dasselbe nochmal, auch wieder, noch mehr Millionen Tote, noch mehr wunde Seelen. Und dann entstand eine Periode von Frieden, wie sie Europa und Deutschland insbesondere nie zuvor gesehen hat. Frieden seit 1945. 75 Jahre Frieden. An all das denke ich, wenn ich an diesen Tag denke. An diesen schwärzesten Tag Europas in der Weltgeschichte. Ein Mann schießt einen Mann. Und ein Krieg entsteht, der so lange dauern sollte. So viele Millionen mit sich zieht. Und wir? Keiner von uns ist älter als, na doch eine, als 75. Und die haben wirklich nur als Kinder noch ein bisschen was mitbekommen vom Zweiten Weltkrieg. Leute, lasst uns dankbar sein, dass wir heute leben dürfen und dass wir hier leben dürfen. Keiner von uns hat das verdient. Ich mache mir das immer wieder klar. Immer wieder. Wie dankbar wir sein können. Danke für einen Juni, wo wir keinen Kriegsausbruch feiern. Wo der letzte Krieg so lange zurückliegt. Weiß der Gott, das musste ich heute loswerden, das ist wichtig. Wir dürfen es nicht vergessen. Unsere Großväter und Urgroßväter und Mütter haben die Zeiten erlebt und könnten Geschichten erzählen. Erzählen sie heute nicht mehr, alte Bücher vielleicht noch. Das Thema heute ist ein spannendes Thema, weil eigentlich, das ist mir klar geworden, nachdem ich es erstellt habe, ist es eine Fortführung der letzten beiden Predigten oder der beiden Predigten mit dem Titel, wie habe ich es genannt? Iris, hilf mir. Backstage beim König, genau, Backstage beim König. Es ging ja beide Male letztendlich um David, um den König David, um sein Leben. Letztes Mal haben wir uns viel seine Gegner angeschaut, die Feinde, viel Feind, viel Ehre. Und man könnte das tatsächlich Teil 3 nennen, obwohl ich es anders genannt habe. Parameter für ein erfolgreiches Leben habe ich es genannt. Aber es geht tatsächlich wiederum um David. Was ist ein Parameter oder Parameter? Wikipedia sagt, es ist auf Deutsch auch Übergabewert genannt. Und das sind, also Parameter sind in der Informatik Variablen, durch die ein Computerprogramm auf die Verarbeitung bestimmter Werte eingestellt werden kann. Parameter sind also programmextern gesetzte Einflussfaktoren. Sie werden insbesondere beim Aufruf von Unterprogrammen verwendet, um diesen mitzuteilen, welche Datenwerte sie verarbeiten sollen und gegebenenfalls wie. Durch Parametrisierung können Programmänderungen für im Voraus erwartete Situationen vermieden und damit Aufwand und Fehlerrisiken durch Programmänderungen minimiert werden. So, das war nur ein kleiner Auszug von dem, was es über Parameter zu finden gibt. Parameter gibt es auch in vielen anderen Bereichen, in der Biologie, in der Chemie und so weiter. Wir haben jetzt nur mal die Mathematik uns angeschaut, weil hier, finde ich, wird das ausgedrückt, was wir heute anschauen wollen. Wenn also ein Parameter, ein Übergangswert oder eine Einstellungsmöglichkeit dafür ist, dass wir wörtlich hier Fehlerrisiken minimieren können, dann mag ich das Wort. Weil Fehlerrisiken zu minimieren, hört sich gut an. Weniger Fehler, weniger Stress, mehr Segen. Okay, gerade im Geistlichen. Deswegen habe ich diesen Titel hier auch gewählt. Und ein solcher Aufruf, Parametrisierung zu vollziehen, ist der Psalm 91. Kennt ihr den alle? Ja. Der Psalm 91. Und in diesem Psalm 91 geht es wie nahezu bei allen Verheißungen um sogenannte Wenn-Dann-Versprechen Gottes. Gott sagt, wenn du dieses tust, wirst du das empfangen. Das gilt im Guten wie auch im Negativen. Er warnt uns vor einigen Dingen, er sagt, diese Handlungen, er nennt das Sünde, damit gehst du am Ziel vorbei, du kommst nicht an, du wirst leiden, unnötig, ich will das nicht, deswegen sage ich dir, wie es richtig geht, hör auf mich und du hast Leben im Überfluss. Jesus selbst hat das versprochen. Nehmen wir den ersten Vers vom Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir gucken uns nachher noch an, was die vier Namen bedeuten, die im Psalm 91 stehen. Aber erstmal so viel. Hier geht es um Bleiben und um Sitzen. Sitzen, Bleiben ist ja nicht immer eine positive, positiver Gedanke für uns, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken. Da wollte keiner sitzen, bleiben. Aber im Reich Gottes sollten wir sitzen, bleiben. Im Reich Gottes sollten wir auch Wiederholung lieben und Wiederholer sein. Ja, ich weiß, ich verdrehe heute die Wörter. Vielleicht drehe ich sie aber auch gerade richtig. Wir sollten in ihm bleiben. Das lesen wir im Johannes 15, Vers 7. So deutlich und so klar. Im ganzen 15. Kapitel spricht Johannes fast über nichts anderes. Ihr wisst, den Weinstock und die Rebe und so. Bleib in mir. Und ich rede da gleich noch drüber. Wir sollen in ihm bleiben. Und seine Worte sollen in uns bleiben. Und dann sagt er, wird alles gut. Kommen wir noch drauf. So, nur diejenigen, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen bleiben, werden seine Stimme wirklich hören und die Zuflucht ergreifen, die er zur Verfügung stellt. Weil das war der erste Vers. Ich wiederhole den Vers. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Und unter dem Schatten Gottes zu bleiben, ist das Höchste an Schutzvorrichtung, was wir auf diesem Planeten überhaupt haben können. In göttlichem Schatten zu sitzen heißt, würde Melli sagen, Peace. Friede, ja, darum geht's doch. Lasst mich euch was vorlesen, was einer meiner geistlichen Väter in seinem Buch Grenzenlose Liebe geschrieben hat. Kenneth Copeland. Ein Diener und lieber Freund von mir kann den Schutz des Psalm 91, den Psalm 91 denen verspricht, die unter Gottes Schirm sitzen bleiben und ihm zuhören, persönlich bestätigen. Vor einigen Jahren hatten er und einige andere, die er kannte, einen bestimmten Flug nach Detroit gebucht. Und Gott sprach zu ihm und sagte, steig nicht in dieses Flugzeug, bleib, wo du bist. In seinen Gedanken kämpfte er mit dieser Anweisung, denn er hatte Termine, die eingehalten werden mussten. Er musste diesen Flug nehmen, aber er wusste, dass der Herr ihn liebt und sein Bestes im Sinn hatte. Daher gehorchte er. Das war eine wirklich gute Entscheidung, denn das Flugzeug stürzte später ab und brannte direkt vor Detroit nieder. Einige andere Gläubige, die er kannte und die ebenfalls in diesem Flugzeug sein sollten, erlebten dasselbe. In jedem einzelnen Fall verfuhr Gott auf die eine oder andere Weise und ließ sie wissen, dass sie es nicht besteigen sollten. Die meisten gehorchten und wurden bewahrt, einige von ihnen leider nicht. Mein Freund warnte einen von ihnen sogar, indem er ihm mitteilte, was der Herr gesagt hatte. Aber diese Person hörte nicht darauf und verlor ihr Leben. Als ich meinen Freund fragte, wie wir beständig unter diesem Schirm leben und diese Art von Schutz genießen könnten, gab er mir folgende Antwort. Hörst du gut zu? Die Antwort war, lebe jeden Tag nahe bei Gott. Liebe ihn und deine Mitmenschen. Ein Schritt weg von der Liebe ist ein Schritt weg vom Schatten des Allmächtigen. Meine Frau und ich haben Ähnliches erlebt vor einigen Jahren. Wir waren in Urlaub. Damals konnte man noch fliegen. Das war eine Vor-Corona-Chance. Wir waren in Ägypten. Wir freuten uns auf einen fantastischen Urlaub und hatten eine aufregende Busreise geplant hin zu, wie hieß das?
Zum Ägyptischen Museum nach Kairo.
Ja, genau. Genau.
September
97, guck mal, so alt sind wir schon, gell? Es sind einige von euch noch nicht mal geboren. Und wir freuten uns auf die Reise, aber wir sagten die Reise ab. Wir hatten beide ein komisches Gefühl dabei. Die Bus überwanden Ägypten, aber genau, die Reise, dieser Tagesausflug, um den es ging, den sagten wir ab. Wir hatten beide keinen Frieden drüber, wir konnten es gar nicht erklären, gingen dann zu der TUI-Tante und sagten, wir fahren doch nicht mit. Die war ganz überrascht. Während die Reise stattgefunden hätte, also an diesem Tag, hatten wir Besuch in unserem Hotelzimmer. Das kannst du mir glauben oder nicht. Wir sahen physisch einen Dämon. Wir sahen ihn wie so eine dicke Ratte, die unten am Boden in der Gegend rumlief. Und wir sahen, wie sie hinter einem Schrank verschwand. Ich habe mir den Schrank vorgerückt, war nichts mehr da. Schwarz, hässlich, klein und Kurz danach erhielten wir damals von einer Freundin von uns einen Fax, es gab noch kein E-Mail, einen Fax, das vor unserer Hotelzimmertür abgelegt wurde. Die Christine Cartucci, einige kennen sie noch. Die fragte nach, seid ihr okay? Geht's euch gut? So in der Richtung. Und wir sagten, ja, was will sie eigentlich? Warum soll es uns nicht gut gehen? Wir hatten, wie gesagt, kein Internet. Es war noch nicht so schnell, dass die Nachrichten sich verbreitete. Aber genau an dem Tag, genau vor diesem Museum, wurde ein Bus von Terroristen gekapert. Ich glaube, die haben alle erschossen, die da drin waren. Eine Explosion war es. Also sind alle, waren alle tot. Und es wäre vielleicht dieser Bus gewesen, wo wir drin gesessen hatten. Das konnte ich jetzt nicht so genau zurückverfolgen. Aber wir wären genau da gewesen an dem Tag. Und im Nachhinein, dieser Dämon wollte gucken, wo sind die denn? Er hat einen anderen Plan. Weißt du, der Teufel hat für dich einen anderen Plan als Gott. Gottes Plan war, dass es uns gut geht. Deswegen ist es wichtig, nahe bei ihm zu bleiben, um hören zu können, wenn er dich vor etwas schützen will, was der Feind geplant hat. Weil er kennt alle Pläne. Und er meint es gut mit dir. Gott ist gut. Ja, es geht um Glauben bei all dem, natürlich. Ich werde auf Gott nur hören, ich werde nur in seinem Schatten bleiben, wenn Glauben da ist. Und Glauben bedeutet Vertrauen. Und das ist immer, der erste Schritt ist immer so, ich weiß ja noch nicht, ich weiß nicht. Aber ich glaube, wisst ihr? Den Schritt gehe ich immer wieder. Nicht alles weiß ich oder verstehe ich, was die Bibel mir sagt, sondern ich entscheide mich, Gott, ich glaube dir. Die Bibel ist dein Testament für mich. Ich glaube, dass dieses Buch von dir für mich geschrieben ist. Punkt. Jeder braucht etwas, woran er glaubt. Jeder braucht auch eine Grenze. Wie weit gehe ich da? Das ist bei jeder Philosophie so, bei jeder Religion so. Bei dem Gutmenschsein ist es so. Jeder hat irgendwo eine Wertegrenze, wo er sagt, wenn ich darüber gehe, dann werde ich mir untreu, dann übertrete ich mein Gewissen, dann tut es mir weh, dann tue ich mir selbst weh. Und das Wichtigste für uns Christen ist tatsächlich, dass wir erkennen, Gottes Wort, die Bibel ist der Maßstab für unser Leben. Ja, ist die Bibel wirklich ganz von Gott, weil da und da und bla 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 bla. Ich meine, du kannst alles in Zweifel ziehen. Wenn du die Bibel nicht hast, hast du irgendein anderes System, nach dem du bewusst oder unbewusst lebst. Ist das perfekt? Also ich habe bisher kein besseres gefunden als die Bibel. Keins, was zuverlässiger wäre. Und das ist jetzt schon über 30 Jahre her. So, ich möchte dich einladen, das zu probieren, ob nicht die Bibel wirklich die Wahrheit ist, die es von sich in Anspruch nimmt. Ich glaube das. So, Glauben bedeutet, wenn ich Glauben habe an Gott und an Gottes Wort, dann lese ich jeden Tag in der Bibel. Wenn es nur ein Vers ist, dann spreche ich jeden Tag mit Gott. Und wenn es nur ein Satz ist, dann suche ich seine Gegenwart. Dann zieht es mich zu Gemeinde, zu Kirche, zu gleichem Glauben hin. Dann brauche ich Gemeinschaft mit Leuten, die auch an Gott glauben. Ist doch klar. Wenn all das nicht da ist, musst du dich fragen, glaubst du wirklich? Weil was ich glaube, siehst du an dem, was ich tue. Wofür ich meine Zeit und mein Geld ausgebe, siehst du genau, was mir wichtig ist. Ist immer so. Es war schon immer so. Du wirst Gott in allem gehorchen, was du erkennst von ihm, wenn du glaubst. Auch in den Dingen, wo du gar keinen Bock drauf hast, weil die dich was kosten, weil die anstrengend sind, weil die dir Nachteile bringen, weil Leute dich vielleicht auslachen. Das spielt gar nicht mehr die große Rolle, wenn du einmal herausgefunden hast, wie Gott ist und wie viel mehr er zu bieten hat als die ganze Welt zusammen. Lass mich nochmal die letzten drei Verse lesen aus dem Psalm 91. Weil hier geht es um Sehnsucht nach Gott. Gott spricht hier zum Schluss in einer wörtlichen Rede. Er spricht an in der Ehrform, aber meint auch dich, wenn du eine Sie bist. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen. Mein Heil. Klammerst du an Gott? Ich erlebe manchmal, wie Menschen aneinander klammern. Wie sich eine Frau vielleicht an ihrem Freund oder an ihren Mann klammert. Auf ungesunde Weise. Wo du merkst, das könnte schief gehen, weil wenn der, na, dann wird es richtig übel. An wen klammerst du? Wir haben alle schon an falschen Dingen geklammert. An Besitztümern, an Titeln, an Menschen. Und sind enttäuscht worden. Klammer an Gott und du wirst nicht enttäuscht. Das ist die Botschaft, die wir hier aus dem Psalm mitnehmen. Klammern, den Namen Jesu kennen, ihn anrufen. Das sind alles Ausdrucksformen von einer tiefen Sehnsucht nach Gott. Und ohne die funktioniert Glauben sowieso nicht. Ohne die ist es nur ein blindes Herumtasten, was wohl irgendwie hilft. Aber das ist zu wenig, es greift zu kurz. Seinen Namen zu kennen, ihn anzurufen, weißt du, das steht auch für Beständigkeit. Nicht nur einmal. Ich rufe nicht nur einmal Gott an, wenn es mir gerade dreckig geht. Das wäre kein Glauben, das wäre, naja, so erste Hilfe oder so. Aber wenn ich wirklich mit ihm lebe, dann rufe ich ihn immer wieder an. Auch wenn es mir gut geht. Ich habe euch das schon mal gesagt. Abends, bevor ich einschlafe, versuche ich Gott für mindestens 10 Sachen zu danken, die an dem Tag gut waren. Weil ich genau weiß, wer schuld ist an allem, was gut ist in meinem Leben. Wie machst du das? Vielleicht hast du einen ganz anderen Weg. Aber finde einen Weg, wie du mit Gott reden kannst. Immer. Immer und überall. Und es echt ist. Ich habe mal mein Lieblingsschild mitgebracht. Das Schild hängt in meinem Büro. Schon seit einer Weile. Das ist ein Stoppschild, über das jemand never gekritzelt hat. Also niemals. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Das Leben kommt dich besuchen und versucht, dich zum Aufgeben zu überreden. In unseren 30 Jahren Ehe, die wir heute feiern, glaub mir, er war mehr als einmal da. Und wir haben mehr als einen Fehler gemacht in unserer Ehe. Und wir hätten so viele Gründe gehabt, aufzugeben. Hier, die Gemeinde ist durch Situationen gegangen. Das wäre so verständlich gewesen, wenn wir hingeschmissen hätten, aufgegeben hätten. Und du kannst deine eigene Geschichte jetzt einfügen. Viele von euch sind durch Geschichten gegangen, die schwierig waren. Vielleicht hast du jemanden verloren, der dir wichtig ist, wie meine Schwiegermama, die gerade hier sitzt. Alles Gründe, um aufzugeben. Sagen, das Leben ist vorbei, es macht keinen Sinn mehr. Lass uns aufgeben. Don't give up. Never give up. Wenn wir Jesus haben, gibt es keinen plausiblen Grund dafür, vor der Zeit zu gehen. Vor der Zeit aufzugeben. Ich meine, die Zeit, wenn der Herr uns nach Hause holt, das wird ein guter Tag sein, der hoffentlich noch ganz lange weg ist, weil wir lieben das Leben. Wir leben gerne. Wir haben viel Grund, dieses Leben zu lieben. Ich habe eben ein paar davon genannt. 75 Jahre Frieden, volle Versorgung, Gesundheitsversorgung. Wir leben in einem Corona-freien Landkreis. Ach, wir könnten so viel weitermachen mit den Selbstverständlichkeiten, wo man kurz liest und denkt, naja, nett. Nicht nett, fantastisch, wundervoll, voll Wunder. Ich lasse es mal hier so vor den schönen Blumen stehen. Never stop. Aber wir wollten ja den Psalm 91 uns näher anschauen. Ich sage zu dem Herrn, steht dort, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, oder vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Rechten oder 10.000, denn fallen, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustößen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Eine viel bessere Bibelstelle wirst du gar nicht finden. Da ist alles drin. Das ist ein komplettes Paket, eine Rundumbeschreibung dessen, was Gott für dich hat. Wir sehen 4 Namen in dieser Bibelstelle, in diesen paar Versen, diesen 16 Versen. 4 Namen von Gott. Zum einen steht da der Höchste. Und Höchste zeigt, dass er größer ist als jede Bedrohung, die dir begegnen kann. Als jeder Feind, der sich gegen dich richten kann. So wie Goliath zwar groß war, 3 Meter irgendwas, aber Gott so viel größer war, der mit dem kleinen David war. Ich weiß nicht, wie klein er wirklich war, aber kleiner als Goliath. Das Wort, was hier mit Allmächtiger übersetzt wird, ist der zweite Name, den Gott hier verwendet, der Allmächtige. Es betont die Macht, jeden Feind konfrontieren und vernichten zu können. der sich gegen dich aufmacht. Darum steht auch an anderer Stelle, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Warum ist das so? Weil der Allmächtige mit uns ist. Wir reden von jemandem, der Allmacht hat. Der Teufel ist weder allmächtig, noch allgegenwärtig, noch allwissend. Er ist ein Geschöpf, genau. Er ist an einer Stelle zur selben Zeit und hat ein paar Dämonen, die tun, was er sagt. Gott ist all das andere. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Er ist allgegenwärtig. Dem dienen wir. Der dritte Name ist der Herr. Und der versichert uns, dass seine Gegenwart und führende Hand immer mit uns sein wird. Ist er doch der Leiter? Ist er doch die Autorität in unserem Leben? Er ist der Herr. Das Übergabegebet beende ich immer damit, indem ich sage, Jesus sei mein Herr. Weil wir brauchen nicht noch einen Kumpel mehr oder ja, einen Bedürfnisbefriediger, den ja gerne Menschen, wo Gott gerne draus gemacht wird von Menschen. Ja, fülle meine Bedürfnisse, mach mich reich, mach mich gesund, mach mich erfolgreich, dann folge ich dir so ein bisschen, mal gucken. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das Leben ist ja nicht nur lustig. Und wir haben einen Gegner, der ist da. Wenn er auch echt eine Null ist gegen unseren Herrn. Also, ja, kein Gegner für ihn. Und auch keiner für uns. Weil, ihr wisst, wir kämpfen nicht einen Angriffsschlachtplan durch, sondern wir kämpfen eine Verteidigungsstellung aus. Gott hat alles beobachtet, erobert. Es ist alles schon da. Alles ist da. Im Glauben sind wir es, die das ziehen, was schon da ist. Die das festigen. Die sagen, Teufel, in Jesu Namen, du gehst. Du hast hier gar nichts verloren. Du hast hier null Raum. Es gibt manchmal Leute, die denken, ah, ich kann nicht auf dem richtigen Weg sein, weil der Teufel greift mich nicht mehr an. Ich möchte dir was sagen. Ja, der Teufel greift an. Weil der Teufel ist halt wie so eine Hyäne, weißt du. Der Teufel greift nur die an, die jung sind, die schwach sind oder die Heuchler sind. Versteht ihr? Das ist seine Lieblingszielgruppe. Es gibt Junge, die schwach sind und trotzdem schon eine Berufung auf ihrem Leben haben und die merken das manchmal in dem Dienst. Aber was ich merke ist, je klarer du weißt, wer du in Christus bist, desto weniger interessiert sich der Teufel, dich anzugreifen. Warum? Er verschwendet seine Kraft. Wenn du weißt, wer du bist, was soll er denn machen? Was soll er denn tun? Du weißt sofort zu parieren mit dem Wort, wenn er kommt und will dir irgendwas erzählen. Wenn du in Christus bist, davon rede ich. Ich rede nicht von einem Standardchristen. Ich rede von Christen, die wirklich einen Lebensstil führen, dass sie in Christus sind und seine Worte in ihm haben. Und wenn dann der Teufel kommt, was soll er denn? Der wird genauso scheitern, wie als er Jesus versucht hat, zu versuchen in der Wüste. Wir haben die Antwort. Wir wissen, wer gewonnen hat. Der Kampf ist ja inzwischen entschieden. Das war ja damals noch nicht so. Jesus hat den Kampf ja am Kreuz erst gewonnen. Nach der Versuchungssituation. Was soll er mit dir machen? Also, fürchte dich nicht, wenn du weniger Angriffe hast, sondern erkenne, der Teufel hat einfach gemerkt, lohnt sich nicht. Ich verliere nur Truppe nach Truppe, wenn ich die gegen die Melanie ins Feld schicke oder gegen die Simone oder gegen den Thomas oder gegen die Grace. Ich verliere Truppe nach Truppe. Die machen alles platt, was kommt. Keine Chance. Ja? Okay, der vierte Name. Mein Gott heißt der vierte Name hier, deutsch übersetzt. Und das drückt die Wahrheit aus, dass sich Gott entschieden hat, eine tiefe, persönliche Beziehung zu haben mit denen, die ihm vertrauen. Da steht nämlich nicht nur Gott oder Herr. Da steht auch mein Gott. Mein Gott. Weißt du, du kannst Papa sagen, du kannst sagen, mein Papa. Mein Papa ist nur mein Papa. Und meine Schwester ja Papa. Du kannst ihn auch Papa nennen, das ist okay, aber versteht ihr den Unterschied? Das ist mein echter Papa. Und Gott ist mein Gott. Er gehört mir, ich gehöre ihm. Der Deal gilt für alle Zeit, egal was kommt. Uns trennt niemand mehr. Die Entscheidung ist getroffen vor langer Zeit. Egal was kommt, gute oder schlechte Zeit. Ich habe neulich einem Freund geschrieben oder einem Bruder. Gewinnen wir, loben wir den Herrn. Verlieren wir, loben wir den Herrn. Egal was passiert, alle Ehre sei ihm. Er ist schuld an allem Guten und all die anderen Dinge, die haben mit uns oder mit dem Feind oder mit irgendwas zu tun. Das löst sich, wenn wir in ihm bleiben. Alles. Spätestens an dem Tag, wo wir heimgehen. John G. Lake, einige kennen den Namen. Er war 1910. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg, als Missionar in Afrika und zu der Zeit fegte eine Plage, eine Pandemie über den ganzen Kontinent hinweg. Sie war so tödlich, dass in einem infizierten Gebiet ein Viertel der Bevölkerung starb. Weil diese Krankheit so ansteckend war, konnte die Regierung niemanden finden, der bereit war, dorthin zu gehen, um sich um die Kranken zu kümmern und die Toten zu begraben. Sie boten jedem, der dazu bereit war, $1,000 an, was damals sehr viel Geld war. Aber sie konnten niemanden finden. John G. Lake und die Partner seines Dienstes meldeten sich aber freiwillig, ohne Geld zu nehmen. Sie gingen in die Häuser, in denen sich die Kranken befanden, beteten für sie, kümmerten sich um sie und begruben die, die bereits, gestorben waren. Und sie taten dies alles, ohne dass sie auch nur durch ein einziges der Symptome bei ihnen angetroffen wurden. Kein Symptom für keinen dieser Männer und Frauen. Die Regierungsbeamten und Ärzte waren natürlich sprachlos. Sie konnten es nicht verstehen und so stellten sie Bruder Lake Fragen. Er antwortete ihnen Folgendes. Es ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Ich glaube, dass sich kein einziger Krankheitserreger bei mir festsetzen kann, solange meine Seele im Kontakt mit dem lebendigen Gott bleibt, wodurch sein Geist in meine Seele und meinen Körper fließen kann. Denn der Geist Gottes wird sie alle töten. Bruder Lake sagte sogar zu den Ärzten, dass sie ihn untersuchen sollten. So ließ er sich den Schaum der Lungen eines toten Seuchenopfers auf seine Hand legen, um ihn dann unter dem Mikroskop zu untersuchen. Und als sie es taten, sahen sie, dass alle die Krankheitserreger, die massenweise in den Schaum waren, sofort starben, als sie die Hand von Bruder Lake berührten. Und der Grund, warum es geschah, war, dass er die Salbung Gottes hatte. Das sind gute Nachrichten, denn du und ich haben diese Salbung als Gläubige auch. Und dies bedeutet, dass wir dieselbe Errettung von Plagen erleben können wie John G. Lake, solange wir im Schutz des Allmächtigen bleiben. Sitzen bleiben. Okay? Ihr habt die Erlaubnis, sitzen zu bleiben. John G. Lake war übrigens ein Phänomen. Ich weiß gerade nicht die Stadt, aber die Stadt, in der er in den USA seinen Dienst aufbaut, der war ja der Gründer von diesen Häusern der Heilung, musste ihr Krankenhaus schließen. Weil die Leute wurden in einem Maße übernatürlich geheilt, dass das Krankenhaus keine Verwendung mehr hatte. Das ist legendär. Der hat Auszeichnung bekommen von den Medizinern damals und alle waren nur baff, wie diese Häuser der Heilung wirken. Es war einfach ein Mann, der vertraute Gott. Und natürlich hatte eine Berufung und so weiter. Aber wir alle haben eine Berufung zu heilen, jeder Einzelne. So, ja, lasst uns nicht aufgeben. Ich habe einen Blankoscheck für euch. Der hat damit zu tun mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe nochmal an Johannes 15, der Vers 7, den solltet ihr euch merken. Einige sollten sich den tatsächlich irgendwo groß hinschreiben. Das solltest du dir jeden Tag anschauen, bis er von hier nach hier gerutscht ist. Was steht da? Wenn Jesus selbst spricht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Nee, oder? Na, come on. Wer hat das gesagt? Gandhi? Nee. Luther? Nee. Luther King? Nee. Jesus. Ich meine, ich rede von Jesus Christus. Von dem Jesus, der sagte, er ist Gott und er ist Gottes Sohn und er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, von über 500 Leuten gesehen worden und dann aufgefahren zum Himmel. Feiern wir immer Christi Himmelfahrt. Von dem rede ich. Also von jemandem, der genau weiß, was er sagt. Kein Spinner. Jemand, der belegt hat mit seinem ganzen Leben, dass all das, was er sagt, die pure Wahrheit ist. Ich wiederhole den Vers nochmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Puh, wird gerade warm hier. Wisst ihr, das ist die reine Form des unbegrenzten Segens. Bitten, was ihr wollt. Da steht nicht mal, ja, was Gott will oder was irgendjemand will, sondern hier geht es um eine geschehene Synchronisation von meinem Willen mit seinem Willen. Und dieses ist nur möglich, wenn ich bei ihm abhänge. Wenn ich sitzen bleibe bei ihm, und nicht ständig in der Gegend rumrenne, Gott ein bisschen zu meinem Erfüllungsgehilfen mache und das war's, dann geht das nicht. Dann wirst du das nicht erleben. Weil seine Worte sollen herrschaftlich in dir bleiben. Das ist, was dieses Wortspiel eigentlich meint. Nicht nur anwesend. Ich rede jetzt gerade Bibel und du empfängst es und es ist anwesend, das ist nett. Aber in dem Moment, wo du sagst, und das ist jetzt, was richtig ist, und das ist, wonach ich lebe, dann wird Gottes Wort in deinem Leben herrschaftlich. Dann sagst du, egal was ich fühle, egal was ich erlebt habe, egal wenn nochmal was nicht so funktioniert, ich vertraue Gottes Wort und gehe in diese Richtung weiter. Okay, was ist der Lohn? Was ist der Lohn? Wenn Gott diesen Schutz des Psalm 91 uns immer noch anbietet, was ist der Lohn? Lass mich etwas aus dem Ersten Weltkrieg erzählen. Ist ja ein guter Tag dafür heute, weil es gab auch lichte Momente, wenn auch sehr wenige. Während des Ersten Weltkrieges tat es zum Beispiel für eine ganze Infanterieeinheit der USA, bestehend aus 300 Mann, ein Vorgesetzter. Der Befehlshaber der Truppe trug jedem seiner Männer, die unter seinem Befehl standen, auf, Psalm 91 auswendig zu lernen. Jeder Soldat durfte selber entscheiden, ob er das glaubt, was im Psalm 91 steht. Aber alle mussten sie den Psalm perfekt kennen. Wenn der Befehlshaber sie fragen würde, was im Vers 2 steht, würden sie in der Lage sein müssen zu sagen, ja, Sir, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, Sir. Das war der Deal. Das Resultat war, dass die gesamte Truppe den Ersten Weltkrieg überstand, ohne auch nur ein einziges Opfer zu beklagen. Ja, nicht einmal ein einziger wurde verwundet. Und wenn ihr die Geschichte der Amerikaner kennt, die ja erst auch ein paar Tage her, dass es auf sich gejährt hat, dass sie gelandet sind 1917, die sind gefallen wie die Fliegen. Die hielten den Ersten Weltkrieg für einen Spaziergang. Die wurden niedergemäht. Die gingen mit völlig falscher Vorstellung in diesen Krieg. Und da ist eine Einheit mit 300 Mann, wo kein einziger nicht mal verwundet wurde. Kenneth Copeland berichtete Weiteres. Er sagte, Folgendes geschah bei einem guten Freund von mir, der Oberst bei den Spezialeinheiten ist. Er rief mich am Tag vor seiner Entsendung in das Kampfgebiet an und bat mich, mit ihm zu beten. Er sagte, du weißt, dass ich ein Psalm 91 Soldat bin. Ich werde dich anrufen, wenn ich zurückkomme und werde dir dann berichten, wie es gelaufen ist. Und so klingelte einige Monate später mein Telefon um 2.30 Uhr in der Nacht. Als ich abnahm, begann er zu brüllen. Bruder Kenneth, es hat funktioniert! Ich habe eine Einheit übernommen, bei der es viel zu viele Todesopfer gab. Jeder Soldat unter meinem Kommando lernte Psalm 91 auswendig. Wir stellten uns auf dem Psalm, wir glaubten ihn und sprachen die Worte des Psalms aus und so wurde kein einziger Mann getötet. Ein paar wurden verletzt, aber es war nichts Ernstes und jeder wurde geheilt. Wir freuten uns zusammen und lobten den Herrn. 2 Wochen später rief er mich dann aber wieder an und sagte, ich habe eine Frage. Ich habe gerade gehört, dass es wieder Opfer in meiner alten Einheit gibt. Was ist passiert? Ich antwortete ihm, du bist weggegangen. Und sie kehrten wieder zu ihren alten Wegen zurück. Das ist passiert. Sie haben aufgehört, Psalm 91 zu glauben und haben den Schutz losgelassen. Dies war sehr bedauerlich und es war völlig unnötig. Welchen Lohn haben wir noch? Ich mag diesen Satz. Wir bleiben frisch und saftvoll. Saftvoll und frisch ist eines der Dinge, die der Psalm 91 denen verheißt, die festhalten. Weil da steht, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Dort, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Saftvoll und frisch. Ist das die Beschreibung, die du für einen 70-Jährigen oder 80-Jährigen hast? Oder 90-Jährigen oder 100-Jährigen? Wenn du das Alter hast, das ist deine Beschreibung. Saftvoll und frisch. Das ist der, der auf dem Psalm 91 vertraut, der festhält, der sich diese Sache nicht stehlen lässt, sondern dabei bleibt. Wenn du mehr Details haben willst, schau dir 5. Mose 28, die ersten 14 Verse an, du siehst die Segnung im Detail. Ich habe auch neulich einen Pop darüber gehalten. Könnt ihr auch nachfinden. Wie hieß der? Weiß ich gerade nicht. Weißt du auch nicht? Oder kommt er erst?
Der kommt erst.
Der kommt am Dienstag. Am Dienstag, okay. Am Dienstag. Der heiße Pop, genau, der kommt. Das ist ein heißer Pop. Ich verpasse ihn nicht. Okay, das sind sozusagen die Fortsetzungen von dem hier. Die vierte Frucht, die mir wichtig ist, er erfüllt unser Begehren. Das heißt wörtlich im Psalm 145, 19, 20a, er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Wer ihn liebt, das habe ich euch schon ein paar Mal hier aufgedröselt, simpel und einfach. Wer ihn liebt, hält seine Gebote, tut seine Werke und bringt viel Frucht. Ganz simpel, ganz einfach. Das ist, wie Gott selbst definiert, ob jemand ihn liebt oder nicht. Du kannst also emotional sagen, ich liebe ihn. Aber wenn du die drei Dinge nicht tust, sagt Gott, vergiss es. Gott ist sehr heftig. Gott sagt zu einigen Leuten, ey, ihr habt sogar Wunder getan, alles. Aber wisst ihr was? Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht hier rein. Himmel ist nicht dein Platz. Wie kann er das denn machen? Jemand, der Wunder getan hat. Ja, weil es Menschen waren, die ihn nicht kannten. Die kannten nur seine Hand, aber nicht sein Gesicht. Die waren nur interessiert an, gib mir, ohne dass sie sagen, ich gehöre dir, Gott. Nimm mich. Das sagt nämlich Liebe, weißt du. Verliebt sein sagt, ich will dich. Liebe sagt, ich gebe mich. Und das ist, was der Herr sucht. Und wehe, er findet's. Er ist so unverschämt großzügig. Er ist so wundervoll, er ist so liebevoll. Einen besseren Liebhaber hast du nie gehabt. Und er zieht sich nicht zurück, wenn es uns mal nicht so gut geht, auch wenn wir Fehler machen, wenn wir alt werden, wenn wir schwächer werden. Er ist da, bis zum letzten Moment und dann, in Ewigkeit, sind wir bei ihm. Noch ein Punkt. 2. Chronik 16, Vers 9. Auch das ist in den letzten 2 Jahren meine Lieblingsbibelstelle geworden. Ich habe es mal mit dem Fernglas hier gezeigt, vielleicht erinnert ihr euch. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber wir haben nur ein Herz, weißt du. Das richtet sich oft auf so viel Verschiedenes aus. Das ist oft so zerteilt und so zersplittert. Und wir wissen gar nicht, wo kriege ich jetzt noch ein Bröckchen Liebe für das oder für den oder her. Und wir merken, es ist so leer. Und der Grund ist einfach der, wir richten unser Herz nicht auf Gott. Wenn wir unser Herz auf ihn richten und ihn zur Nummer eins machen, wirklich zur Nummer eins in allem, wir haben so viel Liebe, die er nachschiebt. Wieso glaubst du, sonst würde er sagen und erwarten, dass wir unsere Feinde lieben? Ohne Gott kriegst du es ja nicht mehr hin, deine Familie zu lieben. Nicht mal deinen Ehepartner kriegst du oft hin zu lieben, allein, oder? So ist es doch. Ohne ihn kriege ich das auch nicht hin. Obwohl ich die Besten habe. Ich brauche ihn, ich brauche seine Liebe und dann habe ich was zu verteilen. Was? Und sein Liebesreservoir ist unendlich. Ich bin nie zu Ende gekommen damit. Weißt du, er möchte dich überschütten, das ist, was er hier sagt. Gott ist so gut. Das versuchen wir jeden Sonntag klarzumachen. Gott ist so gut. Er sucht, wo ist jemand, auf den ich meinen ganzen Segen ausgießen kann. Nicht den Müll, das ist der andere, weißt du? Da fällst du von einer Tragödie in die nächste und fragst, warum lässt Gott das zu? Und Gott sagt, ich lass das nicht zu, komm einfach zu mir. Und dann schau, was dann kommt. Dann kommen Segnungen, dann kommt Heilung, dann kommt Versorgung, dann kommen heile Beziehungen, dann kommt Freude, dann kommt Frieden, dann kommt das, was du brauchst. Und das Leben macht Spaß und es ist gut zu leben. Gott ist gut. Ich fasse es zusammen. Die Voraussetzungen, um gesegnet zu sein, sind das beständige Sitzenbleiben. Das beständige Bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir ernähren uns täglich mit Gottes Wort. Das kann niemand für dich tun. Du kannst dich nicht ernähren von einem Gottesdienst zum anderen, nicht mal von einem Pop zum anderen. Das ist zu wenig. Du musst lernen, dich selbst zu ernähren. Das ist eine der ersten Dinge, die jeder Christ lernen muss. Ich muss mich aus Gottes Wort selbst ernähren. Weil das ist ganz leicht. Du musst es einfach nur einmal am Tag aufschlagen. und dann sagen, Gott, hilf mir, sag mir, was ist für mich drin, und du wirst sehen, Gottes Wort ist aktueller als die Nachrichten von morgen. Lies es und lass es tief sacken in deine Persönlichkeit. Durch biblischen Glauben und Gehorsam Gott gegenüber entwickeln wir eine geistliche Synchronisation mit dem Willen Gottes. Und als Ergebnis haben wir Zugang zu diesem Blankoscheck nach Johannes 15,7. Wir können bitten, was wir wollen, weil unser Wille mit seinem Willen korreliert. Ich will, was er will. Ich will nichts anderes mehr, weil ich erkannt habe, sein Wille ist für mich das Beste, was es gibt. Dann wird alles gut. Seine Pläne sind besser als meine besten. Wir bleiben saftvoll und frisch und erleben, wie er sich in allen Lebensbereichen in uns als mächtig erweist. Das sind Parameter zu einem erfolgreichen Leben. In jedem Bereich, egal wo du gerade Mangel verspürst, wenn du diese Parameter anwendest, ich verspreche dir, dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Er macht alles neu. Ich meine wirklich alles. Auch die Dinge, die kein Arzt, die kein Psychotherapeut, niemand, kein Psychiater neu machen kann. Er macht uns ganz neu. Er macht uns heil. Und ich habe den Verdacht, dass da jemand gerade zuhört. Ich habe hier 67 Leute, die hier gerade zuhören und zusehen. Und einige davon kenne ich vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du durch den Pop zu uns gestoßen oder vielleicht habe ich dich mal eingeladen, hier dabei zu sein oder jemand anders. Und du sagst, ja, das hört sich alles zu gut an, um wahr zu sein. Oh, es hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Das ist ja das große Wunder. Deswegen bin ich seit 32 Jahren von diesem Jesus nicht mehr wegzubringen. Er hat mein Leben heil gemacht in so vielen Bereichen. Nicht alles am ersten Tag, nee, das nicht. Es hat viele Jahre gedauert und er ist immer noch ordentlich dran bei mir. Aber ich würde nie wieder zurück wollen. Nie, nie wieder. Und ja, ich rede jetzt nur zu der einen Person vielleicht, die gerade sagt, das bin ich, du redest gerade von mir, ich will das auch. Weißt du, das ist ganz einfach. Wenn du die Entscheidung im Herzen getroffen hast, an Jesus Christus zu glauben und mit ihm als Herrn leben zu wollen, dann schließ jetzt deine Augen und heb eine Hand zu mir und sprich mir folgendes Gebet nach, als dein Gebet. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Sünden. Sie tun mir leid, Herr. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir. Ich entscheide mich heute. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Und ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in deiner Herrlichkeit. Sei mein Herr. Amen. Hey, das war dein Gebet. Das war das Beste, was du in deinem Leben je gemacht hast. Und das wirst du sehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Weil er trennt sich von dir nie mehr. Du kannst ihn jederzeit verlassen. Das ist leider auch möglich, aber er liebt dich so sehr. Wenn du ihm keinen Tritt gibst, du wirst ihn kennenlernen als den besten Herrn, den besten Freund, den besten Papa, den du je gehabt hast. Jetzt fang an, nimm Kontakt auf. Hol dir deine Bibel aus dem Schrank oder kauf dir eine neue und fang an zu lesen im Neuen Testament. Nimm das Johannesevangelium zum Beispiel, einfach als Start. Jeden Tag ein paar Verse oder ein Kapitel. Nicht zu viel, aber dann nimm dir Zeit und denk drüber nach. Und frag Gott mit deiner Stimme, frag Gott, was ist da für mich drin? Und dann schaust du vielleicht nochmal über den Text. Vielleicht markierst du dir das eine oder andere und denkst, wow, Gott, das ist so cool. Das nehme ich jetzt gerade. Und das ist Glauben. Der Glauben sieht was in der Heiligen Schrift und er nimmt sich und sagt, danke, das ist jetzt meins. Damit gehe ich weiter. Das lasse ich nicht mehr los. Und einige Dinge holen wir uns nach ein paar Jahren wieder, wenn wir merken, es ist uns irgendwie durch die Finger zerronnen. Und das ist nicht schlimm. Es gibt so viele Schätze im Reich Gottes und im Wort Gottes. Greif zu. Sei hier bei uns oder such dir eine Kirche in deiner Region, je nachdem, wo du her bist. Da, wo Gott wirklich ernst genommen wird, wo Jesus Zentrum ist. Und dann geh hin, bring dich ein, sei dabei. Und du wirst sehen, das Leben, ich sag's mal so, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und ich möchte jetzt für all die beten, die sagen, ja, Pastor, das ist meine Entscheidung seit Jahren. aber ich häng grad. Ich habe gerade den Zugang nicht so, wie du es beschreibst. Dann möchte ich gerne dich segnen einfach von dem Platz her. Vater, ich danke dir für diese Kostbarkeiten, die hier zuschauen. Jetzt hier live oder auch später im Stream, wenn er online ist. Ich bete, Herr, dass du persönlich einen Geist der Ermutigung hineinlegst in jeden, der das hier sieht oder hört. Und dass all der Selbstzweifel, all die gefühlte Minderwertigkeit, das sind Werke des Teufels, nicht des Herrn, dass sie weggespült werden von deiner Präsenz, Herr, von deiner Gegenwart, dass du kommst und jeden so tief berührst, gerade jetzt, Herr. Ich habe echt Glauben, dass du heute Morgen Menschen berührst, vielleicht am Frühstückstisch oder noch im Bett liegen oder in der Badewanne, Herr, dass du Menschen berührst beim Spazieren, gerade jetzt, in der Art und Weise, wie nur du das kannst. Du hast mich heute Morgen berührt, im Lobpreis, so tief. Und ich weiß, das ist nicht nur für mich, das hast du für jeden hier. Komm, Herr. Du siehst die Tränen, die gerade laufen. Du siehst die Entmutigung, Herr. Oh, komm. Komm mit der Wahrheit des Psalm 91, dass wir in deinem Schatten sicher sind. Dass wir dort ruhen dürfen, sitzen bleiben, nicht leisten müssen. Einfach genießen dürfen, deine Gegenwart, deine Freundlichkeit, deine Präsenz. Oh, danke. Ich rufe dir zu. The King is in the house. Der König ist im Haus. Nicht nur hier im Christus, sondern er ist bei dir. Er ist in deinem Haus. Er ist jetzt da, auch wenn du nicht sehen kannst. Er ist da. Er ist begeistert von dir. Er freut sich an dir. Und er hat so viel mitgebracht für dich. Umarm ihn. Lass ihn dich lieben. Lass zu, dass er einfach da ist für dich. Oh, ich danke dir so sehr, Herr. Danke, dass ihr Herzen gerade tief eingeweicht werden in deine Gegenwart, in deine Liebe. Das geht auch auf Distanz, weil nur wir haben Distanz. Du hast keine Distanz. Du bist genau da wie hier. Und du kannst jedermann jetzt anrühren, der ein offenes Herz hat. Und guck mal, wenn dein Herz noch verschlossen ist, dein Herz hat innen den Griff. Nur innen. Öffne es doch. Mach's auf. Lass doch all die Fragen und Zweifel, wirf die hinter dich. Die dich blockieren und die sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wirf's hinter dich und sag, Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung von irgendwas, aber ich brauche dich und das weiß ich. Das ist die Haltung, mit der ich so oft zu Gott komme. Und glaubt mir, ich habe keine Ahnung von gar nichts. Oder ich hab keine Ahnung davon viel. Und weiß eins, aber ganz, ganz genau. Gott liebt mich. Und Gott freut sich, wenn ich zu ihm komme. Wie es jeder guter Papa tut. Er freut sich, wenn du kommst, Tochter, wenn du kommst, Sohn. Und dich bei ihm einfach birgst. Seine Streicheleinheit sucht. Das ist nicht die einzige Seite von Gott, aber das ist die jetzt wichtig ist für dich. Deswegen betone ich die hier. Gott ist jemand, mit dem du echt kuscheln kannst. Er ist jemand, der dich so liebt. Er trägt den Namen Abba. Jesus hat ihn Abba genannt. Das ist nicht, weil er schon prophetisch vorhergesehen hat, dass es mal eine Popgruppe geben würde. Nein, Abba ist das zärtliche Wort für Papa im Jüdischen, im Aramäischen. Abba, Papa. Er hat nicht Vater gesagt, er hat Papa gesagt. Vielleicht hattest du keinen so guten Papa wie ich, aber weißt du, er ist der Beste. Er ist der Beste. Und er will all das heil machen, was in deinem Leben kaputt gemacht worden ist. Er macht es heil. Niemand kann es, er macht es. Alles, was du ihm gibst, repariert er. Wie was Iris eben sagte bei dem türkischen Änderungsschneider. Mach alles heil, reparier alles. Ich weiß nicht, ob der Schneider das kann, aber der Herr kann das. Der Herr hat mein Herz heil gemacht, hat meinen Körper geheilt, schon so oft. Hat meine Hoffnung geheilt, meine Ehe geheilt, hat Beziehungen geheilt zu anderen. Wann immer ich ihm was hingegeben habe, was kaputt war, oft habe ich es kaputt gemacht, kommt er und macht es gesund. Bitte gib nicht auf. Never stop. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist es nie das Ende. Egal, wie es gerade aussieht. Es gibt immer ein neues Morgen mit ihm. Ja. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sag mal bis Dienstag zum besonderen Pop. Danke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.